Wir wollen aufstehen miteinander und einen weiteren Abschnitt aus dem Römerbrief lesen. Und zwar Römer Kapitel 2 von Vers 17 bis 29. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes. Und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht? Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber? Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe? Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub? Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Forderungen des Gesetzes befolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden? Und wird nicht der von Natur Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist? Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Und auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschah am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Der Herr segne euch alle. Amen. Worum geht es hier in diesem Textabschnitt? Es geht um die Heuchelei. Fromme Heuchelei ist hier das Thema. Zusammengefasst, wir haben es gerade gelesen, ich will es nicht nochmal lesen, aber Vers 17 und 23 haben uns gesagt, siehe, du nennst dich einen Juden, du rühmst dich des Gesetzes und verehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Du bist nicht, was du vorgibst zu sein. Du täuscht. Du führst ein Doppelleben. Du hast den Schein von Frömmigkeit, aber diese scheinbare Frömmigkeit hat keine Auswirkungen. Mit nichts, liebe Gemeinde, ist Jesus mehr ins Gericht gegangen als mit der frommen Heuchelei. Sie ist eine der scheußlichsten Sünden, in die ein Mensch verstrickt sein kann. Jesus hatte es leichter mit den Ehebrechern und Huren und mit den Zöllnern und Sündern als mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. In Matthäus 23, 27 sagt er, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer. Und jetzt kommt's. Ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. Obwohl er schon ein großer Apostel war, nahm Paulus diese Warnung des Herrn ernst und schrieb in 1. Korinther, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Anderen sagen, was sie alles verkehrt machen und heimlich dasselbe tun oder gar noch Schlimmeres treiben. Genau das war die große Sünde, in der viele Juden und wie gesagt vornehmlich die religiöse Elite verstrickt waren. Wie beschreibt Paulus nun ihre Heuchelei? Worin besteht sie? Wie kommt sie zum Ausdruck? Vers 17. Du rühmst dich des Gesetzes. Wir würden jetzt vielleicht sagen, du rühmst dich der Bibel. Ja, die Juden hatten Grund zum Ruhm, Grund, sich zu freuen. Sie waren ein bevorzugtes Volk. Mit keiner Nation hat Gott je einen Bund geschlossen. Aber mit Israel. Nur diesem Volk hatte Gott sich offenbart und ihm das heilige und ewig gültige Gesetz gegeben. Dazu auch noch die Verheißungen und die Propheten. Und darum hat der Herr einst in 5. Mose zu ihnen gesagt, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt. Das war Israel. So wie Israel war und ist, keine andere Nation auf der Erde. Herausgehoben, gesegnet, geehrt und erwählt. Und Paulus fragt, was hat nun der Jude für einen Vorzug? Das kommt in Kapitel 3, Vers 1. Was hat der Jude für einen Vorzug? Die Antwort, Vers 2, 3, Vers 2, viel in jeder Hinsicht. Israel ist ein von Gott auserwähltes, erhobenes Volk, mit dem er Heilsgeschichte schrieb. Und Jesus hat uns gesagt, das Heil kommt aus den Juden. Aus keinem Land, aus keiner Nation kommt das Heil. Es kommt aus dem Volk der Juden, weil Gott es dazu erwählt hat. Und er fügt hinzu, ihnen gehören die Bündnisse. Paulus fügt hinzu, ihnen gehören die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Väter. Und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobt in Ewigkeit. Ja, liebe Gemeinde, die Juden sind ein besonderes Volk. Sie sind die Auserwählten Gottes und haben das heilige Gesetz im Zuge einer Offenbarung am Berg Sinai von Gott persönlich empfangen. Aber wer so bevorzugt ist, der hat auch Verantwortung. Der sollte diesem Gottesbund auch die Treue halten. Er sollte sich des Gesetzes nicht nur rühmen, sich darauf nicht selbstgefällig ausruhen, sondern er sollte es auch tun und entsprechend dieser Erwählung auch leben. Das Volk sollte seiner Bevorzugung entsprechend leben und ein Vorbild sein. Und darin haben bis, und hört, was ich jetzt sage, darin haben bis auf einen begnadeten Überrest in Israel. Bis auf einen begnadeten Überrest in Israel alle versagt. besonders die religiösen Leiter. Das ist der Vorwurf des Textes. Ihr habt einen unglaublichen Vorzug. Ihr habt die Offenbarung, ihr habt das Gesetz. Ihr habt die Verheißung eines Messias, aber ihr habt es verworfen. Ihr habt das Gesetz übertreten und nicht geglaubt. Bis auf einen geringen Teil, Paulus vergleicht diesen geringen Teil später im Römerbrief, da kommen wir ja noch hin, mit den 7000, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Dieser geringe Überrest in Israel ist diesen Weg des Abfalls nicht gegangen, aber alle anderen sind ihn gegangen. Und Gott hat sie samt dem verheißenen Messias verworfen, nicht den verheißenen Messias, hat samt der Verheißung des Messias, die sie hatten, hat Gott sie verworfen. Und Israel ist im Unglauben gestorben, bis auf diesen Überrest. Dabei, und das ist jetzt der Punkt, dabei hielten sie aber am äußeren Judentum und an den religiösen Traditionen fest. Und da liegt die ernste Warnung auch für Christen, für uns. Dieser Text geht ja viel mehr uns an. Paulus beschäftigt sich mit den Juden als ein Jude. Ich habe nicht das Recht, mit Juden hier zu rechten. Aber das, was Gott mir gegeben hat, ist, mit der Gemeinde hier zu sprechen. Aufgrund dieses Textes. Die Warnung auch für uns Christen, steht in Jakobus 3, Vers 1. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn auch wir haben von Gott Mächtiges empfangen. Je mehr wir von ihm empfangen, je mehr Erkenntnis wir besitzen, desto größer wird unsere Pflicht. Denn so sagt der Herr Jesus, Lukas 12, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Ihr Lieben, die ihr den Vorzug habt, euch Christen zu nennen, die ihr ein gläubiges Elternhaus habt, die ihr in der Sonntagsschule von Jesus unterwiesen seid, wie keine anderen Kinder in Deutschland und auf der Welt. Ihr habt viel über das Evangelium gelernt und euch über die Sünder dieser Welt vielleicht erhoben. Wir rühmen uns unserer christlichen Ethik. Von uns wird mehr erwartet als von den anderen. Von uns wird erwartet, dass wir auch wirklich sind, was wir vorgeben zu sein. Und so, Paulus, noch einmal in unser Abschnitt, du nennst dich einen Juden und kennst Gottes Willen, verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir sogar zu, ein Leiter der Blinden, der Nichtwissenden, der Unwissenden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also lehrst du andere, dich selbst aber lehrst du nicht. Und jetzt folgt ein schwerwiegender Vorwurf, liebe Gemeinde, das geht uns an. Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden. Fromme Heuchler sind ein Anlass für die Heiden, Gott zu lästern. Was haben die Christen bloß für einen Gott? Die glauben ja selbst nicht an das, was sie predigen. Sie zanken sich in ihrer Ehe und lassen sich scheiden, genauso wie wir. Und dann liest die ganze Welt von großen Predigern, wie sie Millionen gemacht haben mit den Spenden armer Menschen, wie sie Finanzbetrug getrieben haben, wie sie Steuern hinterzogen haben. Sie haben immer gut gepredigt, sie haben andere gelehrt, nur nicht sich selbst nicht, und andere Frauen haben sie auch noch gehabt. Wir sind unglaubwürdig. Wir veranlassen die Welt, über unseren Gott zu lästern. Ich gehe davon aus, dass wir so schreckliche Heuchler hoffentlich nicht sind. Aber immer wieder, lasst mich ein ganz einfaches Beispiel nennen, beschweren sich unsere Nachbarn über uns, dass wir auf ihren Grundstücken parken. Du fährst am Sonntagmorgen zur Arche, zum Gottesdienst. Zu spät natürlich. Alle Parkplätze sind belegt. Und du stellst dein Fahrzeug widerrechtlich irgendwo hin. Und während es da so steht und der Nachbar wütend überlegt, den Abschleppdienst zu rufen, stehst du in der Arche mit erhobenen und gottgeweihten Händen und lobst den Herrn und sagst: Herr, lass die Arche zum Licht unserer Nachbarn werden. Und die, während derweil du betest, die kriegen einen Wutanfall. Die sind voll Ärger und Zorn. Du tust das Gegenteil von dem, was Jesus sagt. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So soll es sein. Aber wenn wir sie statt guter Werke unsere bösen Werke sehen lassen, dann veranlassen wir sie nicht, unseren Vater im Himmel zu preisen, sondern ihn zu verlästern. Und das geschieht, wenn wir Christen mit zwei Gesichtern sind. Wenn wir Scheinchristen und nicht Realchristen sind. Wenn wir mit unseren Lippen bekennen, aber mit unserem Herzen und mit unserem Handeln fern von Gott sind. Und jetzt kommt Paulus ab Vers 25 zum Punkt, was wirklich zählt. Er schreibt, er kommt zur Beschneidung. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Das heißt, die Beschneidung im Judentum, durch die die Zugehörigkeit zum Bundesvolk Gottes gekennzeichnet werden sollte, ist nur dann von Wert, wenn sie auch mit Leben erfüllt wird. Wenn sie sich durch einen gottgemäßen Lebenswandel auch als wirksam erweist. Und Freunde, das gilt wiederum auch für uns Christen. Im neuen Bund werden die Dazugehörigen nicht mehr beschnitten, sondern sie werden getauft. Jetzt kommen wir zu euch. Wie die Beschneidung ist auch die Taufe nur ein Zeichen. Im Laufe der Kirchengeschichte sind endlos viele Menschen getauft worden. Als Baby oder auch als Erwachsener. Aber ihre Taufe ist nie durch eine echte Christusnachfolge bestätigt worden. Und so sind tragischerweise Millionen getaufter und konfirmierter Menschen in der Hölle gelandet. Es geht hier jetzt weniger um die Juden, sondern es geht um die Christen. Wir haben auch gehört, dass Pfarrer dringend zu sterbenden Neugeborenen ins Krankenhaus gerufen werden, um sie schnell noch zu taufen. Ein paar Wassertropfen sollten sicherstellen, dass sie in den Himmel kommen. Aber weder durch die Beschneidung noch durch die Taufe, haben wir gehört, weder durch die Beschneidung noch durch die Taufe kommt man in den Himmel. Sondern nur wenn das, was als Botschaft hinter dem Zeichen steht, hinter dem Zeichen der Taufe in unserem Fall, wenn die Botschaft auch Wirklichkeit wird, wenn ein schriftgemäßes Leben daraus wird. Nur nebenbei, um Babys brauchen wir uns keine Sorgen machen. Jesus hat gesagt, wenn sie sterben, Jesus hat gesagt, ihnen gehört das Himmelreich. Durch das Zeichen der Beschneidung und durch das der Taufe wird man vor Gott weder ein Jude, ein wahrer Jude, noch ein wahrer Christ. Deshalb wird der Apostel noch deutlicher. Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist das nicht die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Hier haben wir jetzt die Antwort. Nur ein verändertes Herz zählt, nicht eine veränderte Sprache. Nicht die Taufe, nicht die Beschneidung, nicht die Konfirmation, nicht irgendeine Kirchenmitgliedschaft. Auf das Herz kommt es an. Wenn das Herz verwandelt ist, dann ist auch das Leben verwandelt. Es geht um die Frage, wollen wir echt sein? Wollen wir nur angemalt sein als Christen? Oder wollen wir durch und durch ehrlich, aufrichtige Christen sein? Nicht Falschgeld, sondern echtes Geld, das Wert hat. Das ist der Punkt. Darum hat Jesus gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, das gilt jetzt auch für die lieben Täuflinge, das ist die Prüfung eures Herzens, das hat Pastor Andi mit euch besprochen. Vollzieht ihr nur einen äußeren kirchlichen Ritus, oder seid ihr von Neuem geboren? Ist Jesus in eurem Herzen? Habt ihr Jesus lieb? Und gehorcht ihm auch und tut, was er sagt. Und folgt ihm nach. Das gilt uns allen. Das ist der Punkt. Dieser Maßstab der Neugeburt gilt für alle Menschen, sowohl für Juden wie auch für Heiden. Niemand gilt vor Gott als Jude, der es nur von der Abstammung her ist, der sich nur an die Traditionen hält, sondern der ist ein Jude, der innerlich beschnitten ist, das heißt von Neuem geboren und der entsprechend lebt. Und auch nur der ist ein Christ, der innerlich getauft ist, innerlich beschnitten ist. Paulus in Kolosser 2 nochmal formuliert und unterstreicht, der innerlich beschnitten ist mit der Beschneidung des Christus durch das Ablegen des fleischlichen Lebens der Sünden. Oft wird behauptet, dass die Juden einen anderen Heilsweg hätten als die Gemeinde. Man sagt, die Wiedergeburt sei für die Heiden notwendig, aber nicht für das Volk Israel. Aber das ist falsch. Wenn du Hebräer 11 aufschlägst, dann begegnet dir eine große Zahl von wiedergeborenen Juden aus dem Alten Testament. Sie werden aufgezählt, wir nennen sie gerne die Glaubenshelden. Da waren Abel, Henoch und Noah, Abraham, der Vater aller Glaubenden, von dem Jesus gesagt hat, er sah meinen Tag. Dann hören wir von Isaak, Jakob und Josef, ebenso Mose, von dem es hieß, dass er die Schmach Christi für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Er hat an Jesus geglaubt. Und dann alle gläubigen Israeliten, von denen der Schreiber des Hebräerbriefes kurz gefasst oder zusammengefasst sagt, und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Sie alle, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle haben das Verheißene nicht erlangt. Sie sind zu dem verheißenen Christus nicht gekommen, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, und jetzt kommt es, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Lasst uns die Sünde ablegen. Sie waren alle wiedergeboren und sie lebten im lebendigen Glauben an den kommenden Christus, an die Verheißung ihres Messias. Dazu gehören auch der Simeon und die Hanna zu Weihnachten. Wir kennen sie. Sie alle waren die Wiedergeborenen, die am Herzen beschnittenen Juden, der Überrest der Glaubenden, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben, die nicht abgefallen waren, sondern das war das wahre Israel, das glaubende Israel. Sie lebten im lebendigen Glauben an den kommenden Christus. Sie waren damals schon am Herzen beschnitten. Sie waren die Gemeinde des Alten Testamentes. Und weil wir eine solche Wolke von Glaubenszeugen um uns haben, das ist interessant, man staune, ich habe immer so oberflächlich gelesen, weil wir eine solche Wolke von Zeugen vor uns haben. Das heißt nicht, wir haben eine solche Wolke von Zeugen vor uns, sondern wir haben eine solche Wolke von Zeugen um uns. Die sind um uns. Die Wolke der Zeugen, der Wiedergeborenen und Glaubenden des Alten Testamentes sind mit uns vereint. Wir sind eine Gemeinde, die am Herzen beschnitten ist. Und weil wir eine solche Wolke von Glaubenszeugen um uns haben, sind sie unser Ansporn, unsere Sünde abzulegen, der Heiligung nachzujagen und nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter zu sein. Zu dieser großen wiedergeborenen Judengemeinde gehörten auch die Jünger Jesu. Wer war der Pastor der allerersten Christengemeinde auf der Welt? War das ein Jude oder ein Heide? Das war ein Jude. Sein Name war Jakobus, der Pastor von Jerusalem, ein Jude. Auch Paulus war ein Jude. Es waren keine Heiden, sondern Juden, die das weltweite Christentum begründet haben. Und diese jüdischen Glaubenshelden, diese am Herzen beschnittenen, sind die Wurzel des Ölbaums, von dem der Apostel noch in Römer 11 schreibt, in die wir Heidenchristen eingepflanzt wurden. Manchmal versteht man dieses Einpflanzen der Heidenchristen in den Ölbaum Israels so, als würden wir ins fleischliche, säkulare Israel, ins ethnische Israel eingepflanzt. Das ist nicht wahr. Wir sind eingepflanzt in das Israel Gottes, das glaubt, das am Herzen beschnitten ist, an das wiedergeborene Israel. Deshalb haben wir auch nicht eine sogenannte Ersatztheologie, wie uns oft unterstellt wird. Die neutestamentliche Gemeinde Jesu ist nicht Ersatz, sondern sie ist Fortsetzung. Der Gründer unserer Gemeinde ist nicht Bruder Böttcher, sondern der Gründer unserer Gemeinde ist Abraham. Er ist der Vater aller Gläubigen. Die Gemeinde Jesu ist die Fortsetzung der seit Abraham bestehenden Glaubensgemeinde innerhalb Israels. Darum sagt die Schrift, dass alle, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Damit taten sich die gebürtigen Juden sehr, sehr schwer. Vor allem die religiösen Führer, sie pochten darauf, Kinder Abrahams zu sein. Sie wollten Juden sein, Kinder Abrahams. Wiewohl sie es biologisch waren, widersprach ihnen Johannes der Täufer trotzdem. Und er rief wörtlich, Matthäus 3, denkt nicht sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Und jetzt kommt der Hammersatz. Die Axt ist bereits an eure Wurzel gelegt. Jesus wurde mit derselben Sache konfrontiert. Und er schlug den gleichen Ton an, als die Juden um ihn herum behaupteten, Abraham sei ihr Vater. Hört mal, das ist hammerhart, erschreckend. Sie pochten darauf, Abraham sei ihr Vater. Und was antwortet Jesus? Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Ihr habt den Teufel zum Vater. Die Botschaft ist klar. Alle diejenigen, die meinen, lediglich aufgrund ihrer Abstammung auf den Himmel hoffen zu können, sind nicht Gottes Volk, sondern sie sind verloren. Paulus wiederholt diese Wahrheit später in Römer 9, Vers 6. Nochmal, da hat er ein ganzes und ein halbes Kapitel dafür nochmal verwandt. Nicht alle, schreibt er, die von Israel abstammen, sind Israel. Wir heißen Jude ist nicht gleich Jude und Christ ist nicht gleich Christ. Mit dieser Unterscheidung warnt Paulus vor dem verderblichen Irrtum. Ein Jude sei schon deshalb gerettet, weil er ein Jude ist. Nein, ist er nicht. Und niemand ist ein Christ, weil er eine christliche Oma hatte. Niemand ist ein Christ, weil er sich so nennt, weil er in einem christlichen Land aufgewachsen ist, weil er christliche Bräuche pflegt und christliche Feiertage hält, weil er christlich getauft ist. Nein, nur die, die aus Gnade von Neuem geboren sind, die entsprechend ihrem Bekenntnis auch leben, ehrlich, glaubwürdig, authentisch leben, die sind wirklich Christen. Ihre Anerkennung, wie Paulus nun ganz zum Schluss Vers 29 schreibt, die kommt nicht von Menschen. Du kannst von Menschen für dein Christsein Anerkennung bekommen. Regelmäßig in der Kirche, gibst auch den Zehnten und tust alle wunderbaren christlichen Sachen. Und die Leute, die Menschen applaudieren dir. Aber Gott sieht ins Herz hinein und sieht das Verborgene in deinem Herzen und er applaudiert nicht. Aber wenn du von Neuem geboren bist und das innerlich bist, was du nach außen ausstrahlst, dann hast du Anerkennung von Gott. Anerkennung nicht von Menschen, sondern von Gott. Zum Schluss. Welche Konsequenz sollten wir, liebe Gemeinde, aus unserem Bibelabschnitt heute Morgen ziehen? Ihr habt gemerkt, ich habe versucht, es zeitlich ein bisschen zu komprimieren, weil wir ja auch die Taufe haben. überprüfe dich, ob du wirklich im Glauben oder nur die Imitation eines Christen bist. Ich hatte unseren lieben Praktikanten, Theologiepraktikanten, Niklas gebeten, sich doch meinen heutigen Bibeltext schon mal anzuschauen und mir schon mal eine kleine Idee von einer Predigt zu verfassen. Hat er gemacht. Ich weiß nicht, ob der Niklas heute hier ist oder auf Station. Super, super. Und dann hat er gesagt, stell dir mal vor, da ist also ein wunderbares Schälchen, ein Bankett, und da sind in diesem Schälchen wunderbare Früchte und Äpfel. Und du hast so richtig Appetit, das Wasser läuft dir im Munde zusammen und du greifst zu und möchtest reinbeißen und hast Plastik in der Hand. Ich habe gedacht, das ist ein gutes Beispiel. Haben unsere Mitmenschen Plastik in der Hand, wenn sie unser Christentum anfassen und es schmecken wollen? Oder sind wir ein guter Geruch, wie der Apostel sagte, vor der Welt und den Heiden? Ehren wir Gott mit unseren Werken? Gott schaut ins Verborgene. Ich möchte mich einfach auch besonders an solche lieben Menschen noch zum Schluss wenden, die möglicherweise, ja, in einem gewissen Hinsicht geht das ganz schnell, ein Doppelleben zu führen. Gibst du dich nach außen als ein Christ, während es heimlich ganz andere Vorgänge bei dir gibt? Wo bist du unterwegs, wenn du allein bist? Gott schaut ins Verborgene und er sieht dein religiöses Schauspiel. Bitte Jesus, dir zu vergeben und rufe mit dem Psalmisten, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Du kannst auch nicht mit diesem Doppelleben lange es aushalten. Es kommt irgendwann ans Licht. Das Kartenhaus bricht zusammen. Und ich rate dir aufgrund dieses Textes, werde ehrlich vor Gott und auch vor Menschen. Bitte Jesus, dir seinen Heiligen Geist in dein Inneres zu geben, um eine Herzensbeschneidung. Dann bist du erlöst von dieser Schande, die du vor dir selber empfindest, wenn du aus der Dunkelheit deines Privatlebens kommst und wieder in die Öffentlichkeit des Religiösen. Diese Spannung ist furchtbar. Hör damit auf. Und wenn du das tust und dich Jesus anvertraust, dann wirst du Teil der wunderbaren Verheißung des neuen Bundes. Und die steht schon im Alten Testament und war da schon gültig. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Dann versuchst du, mein Freund, nicht mehr über den Buchstaben Christ zu sein, sondern über dein erneuertes Herz durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott schenke es dir in Jesu Namen. Amen. Wir stehen auf. Du hast dieses Wort aus Liebe gegeben, den Juden und auch den Christen. Uns hast du es gegeben. Und ich möchte dich ganz herzlich bitten, für die zwiespältigen Menschen, für die, deren Leben mit Gott nur vorgetäuscht wird, aber nicht wirklich stattfindet. Seien es junge Menschen oder alte Menschen, seien es Ehemänner oder Ehefrauen, seien es Alleinstehende, wer auch immer. Ich bitte dich, Heiliger Geist, meine Worte habe ich jetzt in deinem Auftrag gesprochen. lass sie deine Worte werden. Berühre jetzt die Herzen der Menschen. Schaffe Wahrheit und Ehrlichkeit. Bitte, mein Gott, schenk Buße. Schenk Erneuerung, Wiedergeburt, Herzensbeschneidung. Lass diese Menschen noch bleiben zum Gebet. Lass sie nicht nach Hause gehen, sondern hilf ihnen, dass sie ihr Leben klären, Herr Jesus, vor deinem heiligen Angesicht und nicht nur Namenschristen sind, sondern echte Christen. Durch und durch, wie du sie dir schaffst, durch deine Gnade. Amen.